bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Ich fordere Klaus Luger auf, sofort und unverzüglich die Funktion als Vorsitzender der SPÖ Linz zurückzulegen. Ansonsten werde ich diesbezüglich ein Schiedsgericht in die Gänge bringen, weil so ein Verhalten in der SPÖ unentschuldbar ist und in meiner SPÖ keinen Platz findet. Für das bin ich angetreten, für eine neue SPÖ.
Das ist mal eine Ansage vom sozialdemokratischen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler. Gerichtet ist die Rücktrittsaufforderung an den roten Bürgermeister von Linz, denn der ist in eine immer größere Affäre verwickelt. Da geht es um einen hochdotierten Kulturjob, um ein mutmaßlich manipuliertes Aufnahmeverfahren und um vermeintlich offensichtliche Lügen durch den Bürgermeister.
Das wird alles vor Gericht gehen. Also das ist jetzt sozusagen ein Cocktail von Problemen, die alle Beteiligten betreffen.
Die Vorwürfe sind eine Katastrophe. Der ganze Vorgang ist derartig ungeheuerlich, dass es eigentlich undenkbar ist, dass Luger weiter im Amt bleibt. Für Babler ist diese ganze Situation eine Katastrophe. Das kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt.
Denn die Vorwürfe rücken nicht nur die SPÖ in Oberösterreich in ein schlechtes Licht, sie stellen auch die Führungsqualitäten von Andreas Babler in Frage. Wir sprechen heute über die Causa Bruckner Haus, die all das angestoßen hat. Und darüber, warum dieser Fall für den Nationalratswahlkampf von Andreas Babler so dermaßen heikel ist. Es tut mir ein bisschen leid, dass ich dich und deine KollegInnen aus der Standard-Kulturredaktion meistens nur einlade, wenn es einen Kulturskandal gibt und nicht einfach nur um über Kunst zu plaudern. Aber Lubica Tošić, du berichtest jetzt schon seit einiger Zeit über diesen Bruckner-Haus-Skandal, der immer weitere Kreise zieht. Und bevor wir da über die politischen Folgen reden können, müssen wir erstmal einiges an Hintergrund und Kontext nachholen. Worum geht es denn bei diesem Skandal? Was ist denn überhaupt das Bruckner-Haus, bitte?
Naja, das Bruckner-Haus ist eines der wichtigen Konzerthäuser Österreichs. Es gibt das Wiener Konzerthaus, den Wiener Musikverein. Und das Bruckner-Haus zählt irgendwie mit seiner Tradition auch zu diesen Veranstaltern, die sozusagen ein Jahresprogramm für die Stadt liefern.
Für die Stadt Linz in dem Fall, die sich ja auch sehr für Kultur und Kunst rühmt.
Ein wichtiges Haus, das dann immer Anfang September mit dem Brucknerfest so eine Art Höhepunkt feiert. Ganz besonders heuer zum 200. Geburtstag von Anton Bruckner.
Dem berühmten österreichischen Komponisten.
Und wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, eine unfassbare PR-Aktion, diesen Skandal jetzt inszeniert zu haben, damit das Brucknerfest ja leidet. Das würde ich sagen zu dem Haus. Also ich hoffe, dass auch die Zukunft ein anderes Thema gesichert ist. Da muss mittelfristig, langfristig eine neue Leitung gefunden werden. Aber das interessiert im Augenblick ja niemanden wirklich.
Und die neue Leitung muss gefunden werden. Und damit kommen wir zum Skandal, weil der frühere Leiter des Bruckner Hauses, Dietmar Kerschbaum, gehen musste.
Genau, der ist zuerst beurlaubt worden in der ersten Phase. Dann ist er entlassen worden, der Dietmar Kerschbaum, der Mann, um den es eigentlich in dieser Affäre geht. Und jetzt gibt es eine Art interimistische Leitung. Das läuft alles ganz gut. Aber ich denke, dass irgendwann, das ist meine Vermutung, man das sozusagen neu aufstellen wird müssen, personell.
Und warum hat er gehen müssen?
Er hat das Bruckner Haus in einer Art und Weise geleitet, wie man es nur leiten darf, wenn man sozusagen auch seine eigenen Interessen dort vertritt. Und es ist über Whistleblower dann zu dieser Affäre gekommen. Die Whistleblower, wer immer das war, hat das zuerst dem Falter, den Kollegen vom Falter zugespielt und dann begann die Affäre und dann ist man draufgekommen, dass der Herr Kerschbaum nicht nur das Haus leitet, sondern auch selber dort singt, was nicht so schlimm wäre, weil er war ein guter Opernsänger, hat bei den Salzburger Festspielen bei namhaften Premieren mitgemacht. Nur das Problem war, er hat sich zum Beispiel bei einem Adventkonzert sich und seiner Frau jeweils 5.000 Euro als Gage offenbar bezahlt, während er den anderen die Teilnahmen um die 200 Euro bezahlt hat. So, vorbehaltlich, das kommt ja alles vor Gericht. Und es gilt natürlich, muss man sagen, die Unschuldsvermutung. Aber das sind die Vorwürfe, die im Raum stehen. Das ist das eine, dass er sich selbst einfach auch finanziell dort bevorzugt hat, indem er sich engagiert hat und sich selbst gute Gagen bezahlt hat. Ob da jetzt noch Reisespesenabrechnungen dazukommen, die nicht rechtens waren, es gibt viele kleine Sachen möglicherweise noch. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass der Bürgermeister, der ja im Laufe unserer Geschichte auch eine Rolle spielen wird, noch gemeint hat, ja, das muss alles total aufgeklärt werden. Und das Kontrollamt und eine Wirtschaftsprüfungskanzlei hat sich das angeschaut und offensichtlich sind viele dieser Vorwürfe bestätigt worden, wodurch der Herr Kerschbaum zuerst freigestellt wurde und im März, glaube ich, dann auch wirklich entlassen wurde. Er seinerseits klagt jetzt auf 3 Millionen Euro Schadenersatz, weil er sagt, das ist alles nicht richtig. Ja, wegen Mobbing, glaube ich, auch. Und das ist der Teil der Geschichte, der den Kerschbaum betrifft.
Was ja innerhalb des Kulturbetriebs schon ein ausreichend großer Skandal für sich wäre. Aber die nächste große Rolle spielt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger von der SPÖ. Wie ist der in das Ganze involviert?
Der Bürgermeister hat bis dato so getan, als wäre er ganz erstaunt über alles. Es gab aber schon in der ersten Phase das Gerücht, dass dem Kerschbaum die Fragen für das Hearing zu seiner Bestellung per Post zugeschickt wurden vor dem Hearing. Mhm. Der Bürgermeister war ganz überrascht, hat sogar eine Untersuchung in Gang gesetzt, die herausfinden sollte, wie diese Fragen zum zukünftigen Intendanten kommen sollten. Ein Wahnsinn eigentlich im Nachhinein, ne? Weil jetzt, das ist die aktuelle Geschichte, stellt sich heraus, der Bürgermeister tritt in irgendein Video.
Weil ich damals der Meinung war, dass er aus künstlerischer Sicht eine sehr gute Wahl für Linz sei, das glaube ich im Übrigen noch heute, habe ich ihm im Vorfeld allgemeine Fragen zum Hearing weitergeleitet.
Und sagt, es tut ihm leid, er war derjenige, der dem Kerschbaum die Fragen geschickt hat. Und jetzt haben wir die Situation, dass natürlich alle den Rücktritt des Bürgermeisters fordern.
Luger hat alle angelogen und das über Monate hinweg. Das Vertrauen ist völlig zerstört und dementsprechend gibt es aus unserer Sicht keinen anderen Weg als den Rücktritt von Luger.
Er sich entschuldigt hat, er hat einen Fehler gemacht. Die SPÖ Linz hat in einer Abstimmung irgendwie mit 31 Stimmen zu 0 für den Verbleib des Bürgermeisters votiert. Und da stehen wir jetzt und der Herr Babler, der ja für einen wichtigen Posten demnächst antritt, dem hängt jetzt der Bürgermeister, glaube ich, imagemäßig wie ein Müllstein um den Hals. Und schauen wir mal, wie sich die Geschichte weiterentwickelt.
Du hast ja schon ein paar Sachen angesprochen, die wir später noch im Detail besprechen müssen, aber dass wir auch nochmal mitkommen und irgendwie den zentralen Punkt verstehen. Der Bürgermeister der Stadt Linz, Klaus Luger, soll einem Menschen, der sich für einen Job in einem stadtnahen Betrieb beworben hat, vorher die Fragen für dieses Hearing zugeschickt haben, damit der auch auf jeden Fall
damit
wird.
Er hat ihn offenbar für einen sehr guten Kandidaten gehalten.
Aber warum? Gibt es da irgendeine Verbindung zwischen den beiden?
Die Verbindung ist eine Bekanntschaft, die wahrscheinlich im Burgenland geschlossen wurde, wo der Herr Dietmar Kerschbaum ein Festival namens Jen Opera seinerzeit gegründet und geleitet hat. Und SPÖ Linz, SPÖ Land Burgenland, gute Beziehungen, Freundschaften, dort lernt man einander kennen, er lernt ihn schätzen, ist an sich ja nichts Verfängliches. Man kann auch jemand sagen, bewirb dich bitte, aber ihm gleich die Fragen zu schicken, damit das wird, ist einfach, glaube ich, ein No-Go.
Also Punkt 1 dieses Skandals, der Bürgermeister schanzt einem anderen Mann wegen einem Freundschaftsverhältnis, einem politischen Verhältnis, alles mutmaßlich einen Job zu. Und Punkt 2, würden diese geleakten Chat-Nachrichten, die es gibt, dann zeigen, dass der Bürgermeister über diesen ganzen Vorgang, von dem er lange gesagt hat, er hat nichts gewusst, sehr wohl Bescheid gewusst haben muss und demnach ganz offen gelogen haben muss?
Er hat gelogen, jedenfalls in dem Punkt, dass er nicht wusste, wer die Fragen schickt, dass er eine Kanzlei beauftragt, um dem nachzugehen, wer die Fragen geschickt hat. Und vielleicht hat er auch nicht gesagt, dass er ihn überhaupt gekannt hat. Das ist auch möglich, wobei da bin ich mir nicht so sicher, also, dass das wirklich versteckt wurde. Weil natürlich kennen einander alle und warum soll man... Also das ist jetzt, finde ich, nichts Schlimmes, dass man sich insgesamt umschaut nach Leuten, wenn man sich in der Kulturszene bewegt. Ja, da kennt man einander, aber das heißt ja nicht, dass man einander gleich die Jobs zuschieben muss. Mhm. Das ist jetzt sozusagen kein direkter Weg dorthin.
Über die politischen Konsequenzen können wir dann im weiteren Sinn gleich noch ausführlich sprechen, aber hat das denn für diesen Bürgermeister so irgendwelche Konsequenzen? Ist das was Strafrechtliches? Ist das Korruption?
Also angeblich, ich bin kein Jurist, ist die Tatsache, dass er das verschwiegen hat und dass er die Fragen geschickt hat, hätte strafrechtliche Aspekte. Also da könnte schon noch was kommen. Mhm. Punkto Amtsmissbrauch. Hm. Wurde gesagt, kann ich jetzt nicht beurteilen, bin kein Jurist, aber das wurde gestern von der Opposition angeführt und da muss man mal sehen, ob da jetzt eine Anklage kommt.
Ja. Und es müsste ja allein im Zuge von den Konsequenzen, die dieser Kerschbaum angekündigt hat, dass ja alles in der einen oder anderen Art vor Gericht gehen jetzt.
Das wird alles vor Gericht gehen. Also das ist jetzt sozusagen ein Cocktail von Problemen, die alle Beteiligten betreffen, wo sozusagen die gemeinsame Verstrickung dabei ist, die Verstrickung jedes Einzelnen für sich, der Vorwurf, dass der eine schuld ist und der andere nicht. Also der Kerschbaum glaubt ja, er hat überhaupt nichts verbrochen. Könnte ja auch sein, dass der Vertrag, den der Kerschbaum unterschrieben hat, nachdem er Intendant wurde, viele Dinge enthält, die zwar moralisch total verwerflich sind, aber legal. Also nicht legitim in einem gewissen Sinn für so einen Job, aber legal. Und der Bürgermeister hat ja angeblich den Vertrag niemandem gezeigt, dem Aufsichtsrat dieser Liwa, dieser großen Dachgesellschaft, unter der auch das Bruckner Haus firmiert. Und wer weiß, was da drin steht. Also ich habe diesen Vertrag noch nicht gesehen, aber wenn man den sehen würde, steht vielleicht drin, er hätte das eher alles dürfen und dann ist ein Problem, weil der hat auf 3 Millionen Euro geklagt, der Kerschbaum. Und ja, da wird man mal sehen. Nicht? Also, aber das sind noch offene Fragen, das ist alles noch, was sich herausstellen wird.
Ne? Ja. Du beobachtest den Kulturbetrieb ja auch schon ein bisschen länger. Dieser
ja,
Fall,
seit Anfang des Standard eigentlich. So lange bin ich dabei.
Seit dieser Fall, der jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, wie ordnest du das ein? Ist das ein kleiner Fall, etwas, das man eh die ganze Zeit sieht? Ist das ein Einzelfall oder ist das doch wirklich ein großes Ding, das da gedreht worden ist in Linz?
Die Postenbesetzungen sind schon mittlerweile sehr objektiviert. Also es gibt immer Wünsche natürlich der Politik. Das groteskeste Beispiel war die Wiener Staatsoper. Als der Alfred Gusenbauer Kanzler war, hat eine Kulturministerin, die Frau Schmidt, und der Alfred Gusenbauer wollte unbedingt einen Tenor, einen großen Tenor, Nils Schickow, der im Sonnenuntergang seiner Karriere war, zum Staatsoperndirektor machen. Und da gab es schon Interviews in News und so mit dem neuen Direktor. Und die Frau Schmidt hat aber ihren eigenen Kanzler overruled und hat den Dominik Mayer bestellt. Damit stand der Gusenbauer quasi sehr blöd da und der Dominik Mayer wurde es. Das ist so eine groteske Geschichte. Also im Bund kann sozusagen die Politik schon diese großen Posten bestellen. Bei den Salzburger Festspielen gibt es eine Findungskommission, gibt es ein Kuratorium, dann auch aus allen Parteien besetzt ist. Das ist nicht so leicht möglich, nicht? Also das scheint mir schon eher ein Einzelfall zu sein. Wird es da und dort gegeben haben, ähnliche Dinge, aber sowas, dass ein Bürgermeister so offensichtlich die Unwahrheit sagt und auch noch diese Fragen tatsächlich geschickt hat, das ist mir so noch nicht untergekommen.
Wie heikel das jetzt wirklich alles noch für Andreas Babler wird, wie du schon angesprochen hast, das werden wir gleich noch mit unserem Innenpolitikchef besprechen.
Natürlich, der sollte da bessere Auskunft geben können.
Lubiša Tošić, vielen Dank für den sehr tiefen und fundierten Einblick in die, nicht nur die Linzer Kulturgeschichte und diesen großen Bruckner-Skandal.
Sehr gerne, es geht ja auch weiter.
Michael Völker, du leitest hier beim Standard die Innenpolitikredaktion, bist jetzt wahrscheinlich auch schon gut beschäftigt mit den Analysen für den Wahlkampf, für die Wahl in circa 5 Wochen. Und mitten da rein platzt jetzt so ein Skandal, der eigentlich ein relativ kleiner ist aus einer Landeshauptstadt aus Linz, der es aber doch irgendwie in sich hat. Also ein Bürgermeister, dem da Vorwürfe von Freundalwirtschaft, vor allem auch von Lügen und Verschleierung vorgeworfen werden und teilweise auch mit Chat-Nachrichten nachgewiesen werden. Und wenig später sagt seine Partei, die Linzer SPÖ, dazu zum ORF Folgendes.
Bei der Tagung wurde reiner Tisch gemacht und deswegen hat ihm auch der Vorstand das Vertrauen ausgesprochen. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, denn wir wollen Sachlichkeit und kein Sommertheater.
Er hat es im Nachhinein zugegeben und deswegen spricht ihm die Partei vorbehaltlos das Vertrauen aus. Michael, wie bitte?
Die Linzer Stadtpartei hat ihm zu 100% das Vertrauen ausgesprochen. Das ist so mittelüberraschend. Das zeigt zum einen, dass der Luger seine eigene Partei da gut im Griff hat. Er ist ja politisch auch mehr oder weniger erfolgreich. Er ist seit mehr als 10 Jahren Bürgermeister in Linz. Er hatte immerhin ein Wahlergebnis von 44%. Die SPÖ hat im Linzer Gemeinderat mehr als ein Drittel der Stimmen, also hat dort das Sagen, ohne dass die anderen Parteien groß mitreden können. Das große Problem in Linz für die SPÖ ist wohl auch, dass es keinen logischen Nachfolger für Luger gibt. Also selbst wenn er jetzt zurücktreten würde, was er offenbar ja noch nicht vorhat, dann täte sich die Partei schwer, jemand anderen zu nominieren und sie müsste jedenfalls in Wahlen gehen, so ist das in Linz vorgesehen. Da gibt es im Augenblick keinen überzeugenden Kandidaten oder keine Kandidatin.
Das ist jetzt ein gutes Argument, dass der Mann dort sehr gut etabliert ist, aber glaubst du wirklich, dass man diese Vorwürfe so leicht wegwischen kann, dass die Wählerinnen und Wähler das so leicht akzeptieren, dass da eben quasi gesagt wird, diese Vorwürfe, ja, die gibt es halt, er hat sich entschuldigt und damit ist das erledigt?
Die Vorwürfe sind eine Katastrophe. Der ganze Vorgang ist derartig ungeheuerlich, dass es eigentlich undenkbar ist, dass Luger weiter im Amt bleibt. Das ist das Überraschende auch an dem Beschluss der Stadtpartei, die sich hinter ihn gestellt hat, weil es nach außen hin eigentlich kaum nachvollziehbar ist, dass man jemanden, der solcher Vorgänge überführt wurde, das Vertrauen ausspricht. Der hat ja nicht nur bloß geflunkert, sondern der hat wirklich einen Bewerbungsvorgang manipuliert. Er hat vorsätzlich und über einen langen Zeitraum hinweg mehrfach gelogen. Also das ist schon ein starkes Stück. Und mit dem Hinweis, er hat sich entschuldigt und er sieht seinen Fehler ein, lässt sich das mit Sicherheit nicht zur Seite wischen. Daran wird sowohl die SPÖ in Linz als auch über Linz hinaus die Partei noch massiv leiden.
Hat es gegen diesen Klaus Luger eigentlich in der Vergangenheit auch schon irgendwelche Vorwürfe gegeben oder war der bisher so ein Vorzeigepolitiker? Wie steht der auch in der Bundespartei da, in der SPÖ als Ganzes?
Also ein Strahlemann ist er nicht. Luger ist auch in der eigenen Partei sehr umstritten. Das hängt damit zusammen, dass er als einer der wenigen SPÖ-Politiker eine Koalition mit der FPÖ auch eingegangen ist, die mittlerweile nicht mehr aufrecht ist. Aber das war auch sehr umstritten. Und der zweite Vorwurf, mit dem er sich immer wieder auseinandersetzen muss, ist sein nahe Verhältnis zu den rechtsextremen Grauen Wölfen, also einer mehr oder weniger faschistischen türkischen Organisation in Linz, wo er sich gar nicht abgegrenzt hat.
Und ich glaube, er ist auch ein Kritiker vom Bundesparteivorsitzenden von Andreas Babler, oder?
Ja, die größten Feinde von Babler sitzen nicht in der FPÖ oder in der ÖVP, wo man sie vermuten würde, sondern in Linz, in Innsbruck und in Eisenstadt. Also das ist mit Sicherheit Hans-Peter Doskozil und Georg Dornauer, aber eben auch Klaus Luger, ja.
Und apropos Babler, damit sind wir jetzt beim springenden Punkt, der nämlich diese Causa auch noch größer macht, das auf einzelne Bundesländer beschränkt. Weil der mittlerweile nicht mehr ganz so neue SPÖ-Parteichef Andreas Babler ja so eine Art Saubermann-Image versucht zu inszenieren, sich immer ganz stark gegen Freundalwirtschaft, Verhaberung in der SPÖ auch auszusprechen und so tut, als würde er damit quasi aufräumen wollen. Und jetzt kommt so ein Skandal in seiner Partei daher. Wie hat denn Andreas Babler bisher auf das Ganze reagiert?
Naja, nach einer Schrecksekunde und nach einer Besprechung mit Vertrauten in der Partei ging Andreas Babler dann am Donnerstag am frühen Nachmittag mit einem Statement an die Öffentlichkeit.
Ich fordere Klaus Luger auf, sofort und unverzüglich die Funktion als Vorsitzender der SPÖ Linz zurückzulegen.
Indem er den Klaus Luger dazu aufgefordert hat, seine Funktion als Parteivorsitzender der SPÖ Linz mit sofortiger Wirkung zurückzulegen. Und er hat ihm auch mit einem Schiedsgerichtsverfahren gedroht, sollte er dem nicht nachkommen. Das Gespräch mit dem Luger hat dann tatsächlich Michael Lindner, der Landesparteivorsitzende der SPÖ in Oberösterreich, geführt. In diesem Gespräch hat er dem Luger gesagt, dass die Entschuldigung, die er geäußert hat, nicht ausreicht und dass die Vorgänge nicht passend sind. Also es hilft nichts, er muss sich aus allen Parteifunktionen zurückziehen. Das ist eben diese Bezirksparteivorsitzende, aber Luger hat ja auch Funktionen im Landesparteivorstand, die wird er auch zurücklegen. Aber das wirklich Interessante und Entscheidende ist, dass er Bürgermeister bleiben wird vorläufig oder will. Und das heißt, er ist dann einmal als einfaches Parteimitglied Bürgermeister. Aber es gibt heute, Donnerstag am Abend, noch einmal eine Besprechung in jenem Kreis, der dem Luger schon einstimmig das Vertrauen ausgesprochen hat, wo die aktuellen Vorgänge noch einmal besprochen werden. Und es ist nicht auszuschließen, dass die über Nacht dann zu einer anderen Schlussfolgerung kommen und dass sich morgen am Freitag da doch noch etwas ändert. Also ich schließe nicht ganz aus, dass es auch noch einen Rückzug als Bürgermeister geben wird. Im Augenblick schaut es aber nicht so aus.
Also wie es genau für Luger weitergeht, ist aktuell noch sehr im Fluss. Da passiert gerade sehr viel, kann man auf der Standard.at auch immer online nachlesen. Aber unabhängig davon, wie das jetzt zu Ende geht, dürfte das auf jeden Fall ein politischer Schaden für den Saubermann Babler sein, oder? Und auch seine Führungsqualitäten da infrage stellen.
Für Babler ist diese ganze Situation eine Katastrophe. Das kommt zum ungünstigsten Zeitpunkt. Nächste Woche ist Wahlkampfauftakt, noch dazu in Linz am Donnerstag. Das ist eigentlich unvorstellbar, dass sich Babler dort gemeinsam mit Luger zeigt. Wenn Luger nicht hinkommt, ist es auch seltsam. Also die Partei ist alles andere als geschlossen. Und du hast recht, Babler trägt ein ganz anderes Verständnis von Politik vor sich her und predigt das quasi immer wieder. Da passen solche Vorwürfe der Freundelwirtschaft und des Postenschachers überhaupt nicht dazu. Babler versucht ja eine quasi skandal- und korruptionsfreie Politik zu propagieren. Das heißt, er ist jetzt extrem gefordert, hier nach dem Rechten zu sehen. Den Wahlkampfauftakt in Linz haben wir bereits erwähnt. Was noch ins Haus steht, sind quasi die ORF-Sommergespräche, wo am Montag Babler dran ist. Das ist eine schreckliche Ausgangslage für ihn, wenn er sich dort in diesem Sommergespräch und in allen weiteren TV-Konfrontationen auf allen anderen Kanälen dann mit dieser Causa beschäftigen muss und sich da verteidigen muss und einen Vorgang rechtfertigen muss, den er nicht rechtfertigen kann und will. Er hat jetzt ein Machtwort gesprochen, soweit das ihm möglich ist. Also direkt eingreifen kann er nicht, aber er hat den Luger jetzt einmal aufgefordert, die Parteifunktionen zurückzulegen. Damit ist er mal in der Öffentlichkeit mit einem klaren Statement da. Wie das dann jetzt tatsächlich weitergeht, werden wir sehen. Ein Schaden für die Partei bleibt in jedem Fall bestehen.
Wie weit diese Causa geht, das hat heute am Donnerstag in der Früh auch schon der Politikberater Thomas Hofer im ORF angesprochen.
Nun, natürlich ist das jetzt kein Thema an sich, was in Linz da passiert ist, für die nationale Ebene. Aber es ist sehr wohl ein Schatten auf diesem Auftakt und auch auf dem Sommergespräch im Übrigen kommende Woche, weil Babler da schon wieder in der Defensive ist. Weil
er hat auch so ein bisschen angesprochen, dass die SPÖ ja eigentlich diese Landesverbände und auch die Stadtparteien bräuchte jetzt in den nächsten Monaten, um für sie zu laufen, um auf die Straße zu gehen. Das heißt, er könnte da wirklich so eine Art Problem durch die Hintertür, so einen Dolch in den Rücken noch bekommen, wenn dann diese Landesparteien auch verärgert werden und dann eben nicht laufen für ihn.
Ja, verärgert oder resigniert oder frustriert, was auch immer. Aber ja, der SPÖ-Chef ist auf die Landesparteien extrem angewiesen, dass die auch für ihn laufen. Das ist ja nicht in allen Bundesländern ganz einfach. In Oberösterreich ist das in der Tat ein ganz besonderes Problem, weil das eine Parteiorganisation, eine Landesorganisation ist, die üblicherweise sehr gut mobilisieren kann. Oberösterreich wählt auf Landesebene zwar schwarz, auf Bundesebene hat die SPÖ aber dort schon ihre besten Ergebnisse erzielt. Und in absoluten Stimmen ist das die wichtigste oder die zweitwichtigste Landesorganisation neben den Wienern. Wenn die jetzt irgendwie frustriert sind, verärgert sind, verunsichert sind, intern zerstritten sind, ist das für den Wahlkampf der SPÖ mit Sicherheit eine mittlere Katastrophe, das kann man sagen.
Wir haben es schon angesprochen, die Nationalratswahl wird in circa 5 Wochen stattfinden und die Situation sieht jetzt so aus, dass gerade die SPÖ und Babler, wenn sie da mehr reißen wollen, wenn sie auch weiterhin einen Kanzleranspruch haben, gerade jetzt in eine Art Aufholjagd eigentlich auf Turbo gehen müssten. Glaubst du, wird das noch gehen mit dieser Negativ-PR, die es jetzt dieser Tage noch gibt?
Also es ist nicht so, dass das den gesamten Wahlkampf kaputt macht. Es ist eine Belastung und er wird immer wieder darauf angesprochen werden, aber es zerstört nicht den Wahlkampf. Ja, es ist ein unangenehmer Einzelfall. Aber sie werden sich auch eine Kommunikationsstrategie überlegen müssen, wie man das rhetorisch auch ein bisschen zur Seite schiebt, damit es nicht immer so im Mittelpunkt der Debatten steht.
Dann kann ich es nur noch mal sagen, in der Causa tut sich gerade noch immer sehr viel. Also unbedingt auf der Standard.at online immer nachschauen, was der aktuellste Stand ist. Michael Völker, vielen Dank dir für die Analyse.
Sehr gerne.
Wir machen hier jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum heutigen Tag. Wir sprechen unter anderem über das lange erwartete Statement von Taylor Swift und über neue Erkenntnisse zur untergegangenen Luxusjacht vor Sizilien. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt dranbleiben. Es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, jetzt ist es endlich soweit. Nach langem Warten hat sich Popstar Taylor Swift zu den Terrorplänen und der Absage ihrer Konzerte in Wien vor 2 Wochen geäußert. In einem Instagram-Posting spricht sie von Angst, schlechtem Gewissen, aber auch von Erleichterung, dass es nicht zu Schlimmerem gekommen ist. Zur umstrittenen Frage, warum sie sich erst jetzt, 2 Wochen nach der Konzertabsage geäußert hat, sagt sie, ein früheres Statement hätte die Terroristen womöglich weiter provoziert. Ihre Priorität wäre es gewesen, die restlichen Konzerte sicher über die Bühne zu bringen. Die Reaktionen der Fans, also der Swifties, reichen von viel Verständnis für ihr Idol bis hin zu Ärger, wohl auch deswegen, weil einige Fans nicht ihr ganzes Geld für die nicht gebrauchten Karten zurückbekommen. Wer auf das Taylor Swift Statement auch schon reagiert hat, ist der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer. Er hat Taylor Swift zu einem neuen Konzerttermin nach Österreich offiziell und sehr höflich eingeladen. Wie Taylor darauf reagiert, das steht in den Sternen. Zweitens, das Rennen um die US-Präsidentschaft hat seine nächste Wendung. Eine Kandidatin soll nämlich aufgeben. Aber nein, es geht weder um Kamala Harris noch um Donald Trump und auch Joe Biden ist ein alter Hut. Es geht um Robert F. Kennedy Jr., den 3. und einzigen parteiunabhängigen Kandidaten im Feld. Der Nachfahre des berühmten Ex-Präsidenten John F. Kennedy soll nämlich laut mehrerer Medienberichte am Freitag seinen Rückzug verkünden. Grund dürften die aussichtslosen Wahlumfragen sein. Kennedy hielt sich zuletzt bei 3-5% der Stimmen, während seine Konkurrenz gut über 40% steht. Und ein weiterer Grund dürfte Kennedys Sympathie für Donald Trump sein. Denn obwohl er ursprünglich mal als Demokrat ins Rennen gegangen ist, hat sich Kennedy mittlerweile als Verschwörungstheoretiker einen Namen gemacht. Donald Trump sagt jetzt, dass Kennedy brillant und sehr klug wäre. Und wenn Kennedy zugunsten von Trump zurücktreten und ihn endorsen würde, dann wolle Trump ihm nach der Wahl ein Regierungsamt besorgen. Ob es so kommt, hängt natürlich auch vom Wahlergebnis ab. Drittens, im Fall der untergegangenen Luxus-Segeljacht vor Sizilien wurden mittlerweile die Leichen der beiden Unternehmer Mike Lynch und Jonathan Blumer geborgen. Nach aktuellem Stand sind bei dem Unglück 7 Menschen ums Leben gekommen, 15 Menschen konnten gerettet werden und aktuell wird noch nach der Tochter von Milliardär Mike Lynch gesucht. Zur Ursache des Bootsunglücks wird noch immer heftig spekuliert. Klar ist, dass das Schiff von einem Sturm getroffen wurde. Konkret könnte es laut ExpertInnen aber sogar von einem seltenen Tornado zum Kentern gebracht worden sein. Das Problem dabei, Tornados sind auf Satellitenaufnahmen nicht zu sehen. Das heißt, eine volle Aufklärung des Unglücks wäre deshalb nur durch weitere Augenzeugen möglich. Wenn sich solche zu Wort melden, dann werden Sie das auf derstandard.at online sofort nachlesen können. Und dort finden Sie auf jeden Fall auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie doch in unseren Podcast Besser Leben rein. Da geht es in der aktuellen Folge um den Hype, den Wohnungsputz durch zusätzliche Gewichte mit Krafttraining zu verbinden. Ob das wirklich funktioniert oder doch nicht so viel dahinter steckt, das hören Sie bei Besser Leben überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie dem Standard Audio Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört vom ORF, vom oberösterreichischen Sender LT1, vom Bürgermeisterbüro des Linzer Bürgermeisters und von den Social-Media-Kanälen von Andreas Babler. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem Kollegen Scholt Wilhelm für die Mitarbeit. Mein Name ist Tobias Holub und ich danke Ihnen, liebe ZuhörerInnen, natürlich auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Baba.